interested in looking at various aspects of the exchange that took place when Jesus died on the cross.
Bislang beschäftigten wir uns mit verschiedenen Aspekten des Tauschs, der sich mit dem Kreuzestod Jesu vollzog. Das grundlegende Prinzip könnte man so formulieren: Das Böse, das uns zusteht, kam auf Jesus, damit das Gute, das ihm zusteht, uns zur Verfügung stehen würde. Es war ein von Gott angeordneter Tausch. Wir wiederholen kurz die Aspekte des Tauschs, die wir bereits besprochen haben, und gehen dann weiter. 5 Jahre meines Lebens brachte ich damit zu, Lehrer für afrikanische Schulen in Kenia auszubilden. Eins der Prinzipien, das mir damals wichtig wurde, lautet: Du hast deinen Schülern nichts vermittelt, solange sie nichts gelernt haben. Ich sah, wie meine Lehrer in Ausbildung die ganze Prozedur durchliefen, sich vor die Klasse stellten und Dinge an die Tafel schrieben. Doch als ich so durch die Klasse ging und mir die Hefte der Kinder ansah, stellte ich fest, dass sie nichts gelernt hatten. Das heißt, dass jemand nicht zwangsläufig etwas dabei lernt, wenn du das ganze Register deiner Lehrkunst ziehst. Deshalb achte ich in jederlei Hinsicht darauf, mein Bestes zu geben, damit ich mir auch sicher sein kann, dass die Empfänger dadurch etwas lernen. Wir wiederholen nun die 3 Aspekte des Tauschs, die wir bereits besprochen haben. Und schaut nun einmal nicht auf eure Aufzeichnungen. Versucht doch einmal, sie auswendig mitzusprechen. Vielleicht müsst ihr ja auch mich korrigieren. Wir nehmen wie immer die linke Hand für das Böse und die rechte Hand für das Gute und wir sprechen immer die Kurzversion. Jesus wurde bestraft, damit wir Vergebung erlangen würden. Jesus wurde verwundet, damit wir geheilt würden. Jesus wurde mit unserer Sündhaftigkeit zur Sünde gemacht, damit wir mit seiner Gerechtigkeit gerecht gemacht würden. Nun weiter zum nächsten Aspekt. Jesus starb unseren Tod, damit wir Anteil an seinem Leben bekommen würden. Obwohl dies auch in Jesaja 53 ausgesagt wird, kommt es vielleicht in Hebräer 2,9 am deutlichsten heraus. Deshalb beginnen wir mit Hebräer 2,9, wo es heißt: Wir sehen aber Jesus. Hier ist gemeint, durch Offenbarung sehen, nicht mit den Augen sehen. Es ist eine Offenbarung der Schrift. Wir sehen aber Jesus, der kurze Zeit unter die Engel erniedrigt war, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. Achtet hier auf das Wort Gnade. Wir müssen dieses Wort unterstreichen. Vielleicht habe ich es bislang noch nicht genug betont. Alles, worüber wir hier sprechen, hat seinen Ursprung in der Gnade Gottes. Was durch Gnade bewirkt wird, kann man sich nicht verdienen. Wenn du es dir verdienen kannst, ist es keine Gnade. Paulus sagte in Epheser 2,8: Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wenn etwas aus Gnade geschieht, geschieht es nicht aus Werken. Man kann es sich nicht verdienen. Gnade kann man nur durch Glauben empfangen. In Johannes 1,17 heißt es: Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Jesus ist demnach der Kanal der Gnade. Das Kreuz ist die Grundlage der Gnade. Und nur auf dieser Grundlage des Kreuzes bietet Gott uns Gnade an. Und durch den Glauben nehmen wir die Gnade an. Ich wiederhole: Jesus ist der Kanal der Gnade. Nur durch Jesus steht uns Gottes Gnade zur Verfügung. Das Kreuz ist die Grundlage dieses Gnadenangebots und wir empfangen sie durch Glauben, nicht durch Werke. Niemand kann die Gnade Gottes erklären. Sie ist unerklärlich. Warum ließ Gott es zu, dass Jesus für Menschen wie dich und mich derartige Qualen am Kreuz erleiden musste? Die Bibel gibt uns keine Erklärung dafür. Deshalb würde ich dir empfehlen, versuch nicht, eine Erklärung zu finden. Sei einfach nur bereit, die unermessliche und unerklärliche Gnade Gottes im Glauben anzunehmen. Die meisten religiösen Menschen haben das Problem, dass sie versuchen, sich die Gnade zu verdienen, aber man kann sie sich nicht verdienen. Solange du versuchst, sie dir durch Werke zu verdienen, erlangst du sie nicht. Früher oder später musst du aufhören, sie dir verdienen zu wollen, und du musst sie einfach nur annehmen. Paulus sagt in Römer 4, dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Wenn du Gnade empfangen willst, was musst du dann als allererstes tun? Du musst deine Werke lassen. Wir sprechen hier ausschließlich von Dingen, die wir durch die Gnade Gottes erlangen. Der Autor des Hebräerbriefs sagt hier, Jesus hätte durch die Gnade Gottes für jeden den Tod geschmeckt. Er starb anstelle jedes Menschen, dem der Tod zugestanden wäre. Denn der Sünde Sold ist der Tod. Als Jesus zur Sünde gemacht wurde, war sein Tod unvermeidlich. Der Tod ist die unausweichliche Folge der Sünde. Und hier heißt es, er hätte für jeden den Tod geschmeckt. Gott lenkte meine Aufmerksamkeit heute Morgen auf eine interessante Passage, die nicht in eurem Skript steht. Johannes 8, 52. Die Juden kritisierten Jesus für das, was er gesagt hatte, und sie sagten zu ihm, jetzt erkennen wir, dass du einen Dämon hast. Abraham ist gestorben und die Propheten, und du sagst, wenn jemand mein Wort bewahren wird, so wird er den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass Jesus nicht sagte, dieser Mensch würde nie sterben. Er sagte, er würde den Tod nicht schmecken. In Hebräer 2,9 heißt es, Jesus hätte durch die Gnade Gottes für jeden Menschen den Tod geschmeckt. Es ist offensichtlich, dass gläubige Christen körperlich sterben, aber sie schmecken den Tod nicht. Alles Bittere, die Finsternis, die Qualen und all das Böse, das der Tod mit sich bringt. Jesus hat all das für uns geschmeckt. Er erlitt unseren Tod. Und die andere Seite der Münze liegt auf der Hand. Jeder weiß, was das Gegenteil von Tod ist. Leben. Sagen wir es nun gemeinsam. Jesus schmeckte für uns den Tod, damit wir an seinem Leben Anteil haben würden. Noch einmal. Jesus schmeckte für uns den Tod, damit wir an seinem Leben Anteil haben würden. Nun kommen wir zu Galater 3, 13 bis 14. Hier finden wir klar und eindeutig einen konkreten Aspekt dieses Tauschs, einen Aspekt, den die meisten Christen, mit denen ich zusammen bin, bislang ignoriert haben. Ich habe noch nie jemanden außer mir über diesen Text predigen hören. Doch für mich ist diese Stelle im Verlauf der vergangenen 5 Jahre immer anschaulicher und wichtiger geworden. Durch die Erkenntnis, die Gott mir bezüglich dieses Texts geschenkt hat, und durch dessen Anwendung auf das Kreuz, durfte ich miterleben, wie Menschen radikaler und dramatischer verändert wurden als durch irgendeine andere Wahrheit, die Gott mir gezeigt hat. Deshalb lesen wir nun zunächst diese Stelle und anschließend analysieren wir sie. Galater 3, 13 bis 14. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Dieses Holz war das Kreuz. Manchmal heißt es auch Baum. Manche Leute verstehen das nicht, doch in einigen Sprachen bezeichnet das Wort Baum einen Lebenden wie einen gefällten Baum. In Swahili, einer ostafrikanischen Sprache, bedeutet Umti sowohl einen lebenden Baum als auch ein Stück Holz. Wenn hier also von Holz oder Baum die Rede ist, ist damit das Kreuz gemeint. Ich lese den Vers noch einmal. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Mit anderen Worten, als Jesus am Kreuz hing, erkannte jeder Jude, der das Alte Testament kennt, dass er damit zu einem Fluch wurde. Dann lesen wir die andere Seite des Tauschs in Vers 14, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Was sind nun die beiden Aspekte des Tauschs in diesem Vers? Was ist das Schlechte? Der Fluch. Und das Gute? Der Segen. Das ist doch ganz eindeutig, oder nicht? Jesus wurde zum Fluch, damit wir seinen Segen empfangen würden. Sagen wir das gemeinsam? Jesus wurde zum Fluch, damit wir den Segen empfangen würden. Wie ihr seht, steht der Fluch absolut im Mittelpunkt von Vers 13. Das Wort Fluch taucht dreimal auf. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch, indem er ein Fluch für uns geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. 1979 nahmen Ruth und ich an einer Familienkonferenz im Bundesstaat Missouri teil. Ein junger Mann, den ich bis dato noch nie und auch seither nie wieder gesehen habe, unterbrach die Konferenz mit einer Prophetie, die eine der wichtigsten für mich und meinen Dienst wurde. Sie hatte zwei Leitthemen. Sie standen in keinem Zusammenhang mit dem Thema der Konferenz, sondern hängen mit dem zusammen, was wir im Rahmen dieser Lehrserie später noch aufgreifen werden. In dieser Prophetie hieß es sinngemäß, alles, was Gott bis zum jetzigen Zeitpunkt gegen Zauberei unternommen hat, waren lediglich ein paar vorläufige Scharmützel. Doch ab jetzt erklärt Gott der Zauberei den totalen Krieg. Das war 1979. Und dann hieß es, der Grund dafür ist der, dass Zauberei Millionen von Männern gefangen hält, die Gott in seiner endzeitlichen Armee braucht. Und dann gab es noch einen kleinen Nachtrag in dieser Prophetie, und er lautete, und ihr werdet Menschen begegnen, die unter einem Fluch stehen, der auf vergangene Generationen zurückreicht. Aber ihr braucht keine Angst zu haben, ihr werdet in der Lage sein, sie freizusetzen. Damals war das für mich etwas völlig Neues. Das war 1979. Inzwischen sind fast 8 Jahre vergangen, und ich habe immer und immer wieder erlebt, wie sich diese Prophetie bewahrheitete. Was Flüche betrifft, eröffnete Gott mir Wahrheiten in einer neuen Dimension, und es war mir eine große Freude mitzuerleben, wie seither hunderttausende Menschen von Flüchen frei wurden. Die Grundlage dafür ist der eben gelesene Vers. Alles, was Gott uns bereitstellt, beruht auf dieser Grundlage. Die Grundlage ist Galater 3, 13 bis 14. Vielleicht sollten wir die Aussage, dass Jesus zum Fluch wurde, noch weiter erhärten. Merkt euch Galater 3 ein und schlagt kurz 5. Mose 21, 22 bis 23 auf. Das ist ein Auszug aus dem Mosaischen Gesetz. Und wenn bei einem Mann eine Sünde geschieht, auf die das Todesurteil steht, und er wird getötet und du hängst ihn an ein Holz, dann darf seine Leiche nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt am selben Tag begraben. Denn ein Gehängter ist ein Fluch Gottes. Es war Teil des göttlichen Plans, dass Jesus starb, indem man ihn an ein Holz hängte. So machte Gott allen, die sein Wort kannten, klar, dass Jesus zum Fluch wurde. Und genau das sagt Paulus auch in Galater 3,13. Jesus wurde zum Fluch, damit wir vom Fluch freigekauft. Freikaufen heißt zurückkaufen, damit wir vom Fluch freigekauft und statt des Fluchs den Segen empfangen würden. Wenn ich mich nun näher mit dem Thema Fluch beschäftigen würde, würden wir die Dynamik unseres eigentlichen Themas abschwächen, und deshalb streife ich dieses Thema Fluch nur ein wenig. Wenn ihr mehr über Flüche wissen wollt, dann gibt es hierzu ein zentrales Kapitel im Alten Testament. Wer von euch weiß welches? 5. Mose 28. Das Kapitel besteht aus 68 Versen. In den ersten 14 werden die Segnungen, in den verbleibenden 54 die Flüche aufgezählt. Wenn du wissen willst, was ein Fluch ist, dann lies die letzten 54 Verse von 5. Mose 28, und ihr werdet vielleicht schockiert, wenn ihr herausfindet, was dort alles als Fluch bezeichnet wird. Wenn Ruth und ich für Menschen beten, vor allem, wenn wir für Kranke beten, dann schätze ich, dass mindestens jeder vierte von ihnen unter einem Fluch steht. In den meisten Fällen kann der Betroffene erst dann Heilung empfangen, wenn der Fluch gebrochen ist. Und wir haben sehr dramatische Fälle erlebt. Ich denke, ich erzähle euch kurz von einem Fall, den wir vor langer Zeit in der Stadt St. Louis erlebten. Anfangs war mir gar nicht bewusst, was da eigentlich geschah. Es geschah einfach, und ich sagte mir, da steckt eine Menge dahinter, aber ich weiß nicht was. Ich leitete damals einen Gottesdienst in einer presbyterianischen Gemeinde. Es war ein Befreiungsgottesdienst. Und es war eine jener Gemeinden, die glauben, dass die Leute in den Keller gehen sollten, um befreit zu werden. Deshalb waren wir im Keller. Ich stand hinter so einer kleinen Kanzel und war am Ende meiner Predigt angelangt. Ich sah mir die Leute an. In der ersten Reihe saß eine Familie, Vater, Mutter und eine Tochter im Teenageralter. Ich hatte den Eindruck, dass der Heilige Geist zu mir sagte, und ich war gar nicht darauf vorbereitet, auf dieser Familie liegt ein Fluch. Ich ging zu dem Familienvater hin und sagte, Sir, ich glaube, dass der Heilige Geist mir gezeigt hat, dass ein Fluch auf Ihrer Familie liegt. Möchten Sie, dass ich ihn breche? Er sagte augenblicklich ja. Später fand ich heraus, dass er etliche Dinge durchgemacht hatte, aufgrund derer er das mit dem Fluch ohne weiteres glauben konnte. Ich ging hinter meiner Kanzel hervor, sprach ein ganz einfaches Gebet und löste die Familie von dem Fluch im Namen Jesu. Als ich im Namen Jesu sagte, zeigte jedes Familienmitglied eine sichtbare körperliche Reaktion, obwohl ich niemanden berührte. Und dann sah ich, dass das linke Bein der Tochter bis zum Oberschenkel eingegipst war. Ich ging nochmal zum Familienvater und sagte, möchten Sie, dass ich für die Heilung des Beins Ihrer Tochter bete? Er sagte, ja, aber Sie müssen wissen, dass sie sich dieses Bein innerhalb von 18 Monaten dreimal gebrochen hat und der Arzt sagt, es gebe keine Heilungschancen. Wenn ich so etwas heute hören würde, bestünde für mich kein Zweifel daran, dass da ein Fluch vorliegt. Denn wenn sich jemand dasselbe Bein dreimal in 18 Monaten bricht, dann kann nur ein Fluch dahinter stecken. Ich nahm damals das eingegipste Bein in meine Hand und sprach ein ganz einfaches Gebet. Kurzum, als sie sich das nächste Mal im Krankenhaus röntgen ließ, war das Bein gesund. Innerhalb weniger Wochen kam der Gips herunter und offenbar war das Bein vollständig geheilt. Als ich so darüber nachdachte, sagte ich mir, warum wies Gott mich auf den Fluch hin, bevor er mich für die Heilung des Beins beten ließ? Ich kam zu folgendem Schluss, wäre der Fluch nicht gebrochen worden, hätte das Bein nicht geheilt werden können. Seither habe ich dafür unzählige Bestätigungen erlebt. Ich nenne euch nun kurz 7 weit verbreitete Anzeichen dafür, dass im Leben eines Menschen ein Fluch vorliegt. Ich glaube, das steht auf der Rückseite eures Skripts. Versteht mich richtig, ich sage nicht, dass notwendigerweise ein Fluch vorliegt, wenn eines dieser Anzeichen vorhanden ist. Doch wenn mehrere vorhanden sind, besteht über die Diagnose kaum Zweifel. Ihr müsst auch wissen, dass Flüche von ihrem Wesen her von Generation zu Generation weitergegeben werden. Das ist eine Eigenart von Fluch und Segen. Wir konzentrieren uns deshalb nicht in erster Linie auf Einzelpersonen, obwohl das auch für sie gelten kann, sondern eher auf soziale Gruppen wie Familien oder größere Gemeinschaften. Nun die 7 Anzeichen, die meiner persönlichen Beobachtung nach meistens auf einen Fluch hinweisen. Ich sage nie zu jemandem, ich weiß, dass ein Fluch auf deinem Leben liegt. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich sage lediglich, angesichts dessen, was du mir da erzählst, scheint mir, dass vielleicht ein Fluch vorhanden sein könnte. Und wenn du möchtest, beten wir gemeinsam dafür, dass er gelöst wird. Nun die 7 Anzeichen. Wenn man sie mit 5. Mose 28, 15 bis 68 vergleicht, stellt man fest, dass sie lediglich in zeitgemäßen Worten formulieren, was Mose bereits in 5. Mose 28 gesagt hatte. Nun die sieben Merkmale. Erstens, geistiger und/oder emotioneller Zusammenbruch. Zweitens, wiederholte oder chronische Krankheiten, vor allem wenn sie vererbt sind. Schon das Wort vererbt sollte euch aufrütteln und darauf hinweisen, dass womöglich ein generationenübergreifender Fluch vorliegt. Drittens, wiederholte Fehlgeburten oder andere frauenspezifische Probleme. Ruth stimmt mir sicher zu, wenn ich sage, dass wir, seit wir diese Zusammenhänge erkannt haben, miterleben durften, wie unzählige Frauen von derartigen Problemen befreit wurden, sobald wir die Probleme wie Flüche behandelten. Wenn ihr 5. Mose 28 lest, werdet ihr sehen, dass Mose diese Probleme genauso sah. Viertens, das Scheitern von Ehen und Entfremdung in der Familie. Eine Scheidung pro Familie lässt nicht notwendigerweise auf einen Fluch schließen. Doch wenn die ganze Familiengeschichte nur aus Scheidungen besteht und aus Entzweiung und Entfremdung, dann würde ich persönlich sagen, dass auf dieser Familie mit großer Sicherheit ein Fluch liegt. Fünftens, andauernde finanzielle Not. Vor allem, wenn das Einkommen eigentlich ausreichend sein müsste. Wenn du mal knapp bei Kasse oder eine Zeit lang arm bist, ist das nicht notwendigerweise ein Fluch. Doch wenn das bei dir ein Dauerzustand ist, musst du der Sache auf den Grund gehen, vor allem wenn deiner Buchführung nach dein Einkommen ausreichen müsste. Hierzu eine kleine, etwas amüsante Geschichte. Eine Frau aus den USA hörte meine Lehre und schrieb mir einen Brief. Sie schrieb: Ich glaube, dass auf der Familie meines Mannes ein Fluch liegt. Ich schrieb zurück und sagte: Sagen Sie mir, warum Sie glauben, dass auf der Familie Ihres Mannes ein Fluch liegt. Sie schrieb zurück: Der Besitz meines Mannes hat einen Wert von mehreren hundert Millionen Dollar. Unser Jahreseinkommen beträgt 1 Million Dollar, aber wir haben nie genug Geld. Ich erwiderte: Sie haben mich überzeugt. Und als wir uns näher damit befassten, kamen wir noch auf andere Anzeichen eines Fluchs. Sechstens, eine Neigung zu Unfällen. Das ist statistisch nachweisbar. Bei bestimmten Versicherungsgesellschaften musst du höhere Beiträge bezahlen, wenn sie herausfinden, dass du zu Unfällen neigst. Und sobald ich so etwas feststelle, geht bei mir die Warnlampe an. Siebtens, eine Geschichte von Selbstmorden und unnatürlichen Todesfällen in einer Familie. So manifestieren sich Flüche meiner Beobachtung nach im Leben von Menschen, so wirken sie sich aus. Kommen wir nun zurück zu Galater 3, 13 bis 14. Wenn es eine frohe Botschaft gibt, Brüder und Schwestern, dann diese: Jesus wurde am Kreuz zum Fluch gemacht, damit wir vom Fluch losgekauft würden. Ich habe den Eindruck, dass Gott möchte, dass ich noch etwas bei diesem Thema verweile. Einen Fluch könnte man auch so beschreiben, dass irgendwie ein dunkler Schatten über deinem Leben liegt, der seinen Ursprung irgendwo in der Vergangenheit hat, doch du weißt nicht wo. Oder um ein anderes Bild zu gebrauchen, er ist wie eine lange, feindselige Hand, die sich von Zeit zu Zeit nach dir ausstreckt und dich gerade dann festhält, wenn du kurz vor dem Erfolg stehst. Es gibt Menschen, die alle notwendigen Qualifikationen mitbringen, um Erfolg zu haben, und immer wieder mal tatsächlich Erfolg haben, der ihnen dann immer wieder zwischen den Fingern zerrinnt. Ein Schlüsselwort wäre Frustration. Wenn du dich in diesen Beschreibungen wiederfindest, dann gibt es eine Lösung für dich. Es gibt einen Ausweg. Ich habe kein Interesse an Problemen, wenn ich keine Lösungen dafür finden kann. Nur über Probleme zu predigen, ist meines Erachtens unsinnig. Ich gebe euch noch ein Beispiel. Ich versuche zwar weiterzumachen, habe jedoch den Eindruck, dass der Herr mich nicht lässt. Ich predigte in Sambia und erzählte den Zuhörern vom Lagerhaus, vom Verwalter des Lagerhauses und dem Schlüssel. Ich glaube, dass mir diese lieben Afrikaner ganze 6 Tage lang zuhörten. Und wisst ihr, Afrikaner haben ein ganz anderes Zeitempfinden als wir. Wenn man nach 3 Stunden Predigt aufhört, sagen sie, was ist los? Warum hörst du schon auf? Und dabei sitzen sie in aller Regel auf schmalen Holzbänken oder auf der Erde. Ich konnte ihnen wirklich alles geben. Ich werde euch kurz erzählen, was ich tat. Das ist inzwischen ganz allgemein meine Vorgehensweise. Wo ich so vorgehen kann, tue ich es. Manchmal habe ich nicht genügend Zeit dafür, aber ich fange also in der Regel an, wo wir jetzt sind, beim Tausch am Kreuz. Ich lege zunächst dieses Fundament, und wenn du dieses Fundament gelegt hast, hast du eine Grundlage, auf der du den Zuhörern dienen kannst. Ich habe 8 Jahre meines Lebens in Afrika verbracht. Es gibt kaum einen Afrikaner, der nicht unter einem Fluch steht. Und die meisten Afrikaner wissen, dass sie unter einem Fluch stehen. Deshalb beschäftigte ich mich dann mit der Befreiung vom Fluch, weil ich weiß, dass der Fluch sie von allem anderen, das ich sie lehren will, abhalten würde. Wenn wir die Flüche losgeworden sind, stelle ich mich darauf ein, als nächstes die Dämonen anzupacken. Wisst ihr, wenn man jemanden, der unter einem Fluch steht, über Befreiung lehrt, müht er sich ab und er ringt, aber er wird nicht frei. Vielleicht gefällt euch das nicht und vielleicht passt es nicht in eure Theologie, aber es waren damals 7000 Afrikaner anwesend und ich lehrte sie 3 Stunden lang darüber, wie man Dämonen erkennt und anschließend, wie man sie los wird. Man braucht einen Afrikaner nicht davon überzeugen, dass Dämonen real sind, du musst ihm nur erklären, wie er sie los wird. Am Ende dieser Lehreinheit sagte ich, wenn du nun den Eindruck hast, dass du Befreiung brauchst, werde ich für dich beten. Ich werde dich in ein Gebet leiten, indem du den Herrn anrufst. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Dann hörst du mit dem Beten auf und ich werde den Dämonen sagen, dass sie gehen müssen. Du lässt sie gehen, du sollst nicht weiter beten, sondern vielmehr die Dämonen gehen lassen. Ich habe im Rahmen meines Dienstes schon oft aufregende Dinge erlebt, aber ich weiß nicht, ob irgendetwas so aufregend war, wie das, was damals in Afrika folgte. Wir waren in einer Art Fußballstadion, doch die Zuschauerränge fielen recht steil von hinten nach vorne ab. Es war ein Mann dabei, der kugelte diesen Abhang ungefähr 200 Meter nach oben. Doch als er oben war, war der Dämon gegangen. Afrikanische Dämonen sind ein wenig der Kultur verhaftet. Ich habe eine afrikanische Adoptivtochter, ich liebe die Afrikaner, aber ich kenne eben auch ihre Eigenarten. Wenn ein Afrikaner zum Beispiel ein Tier jagen möchte, einen Elefanten oder ein Wildschwein, was auch immer, dann möchte er den Geist dieses Tieres in sich haben und dann kann er auch das Tier jagen. Das Problem ist nur, dass seine liebe Frau in aller Regel den Geist auch bekommt. Wenn der Geist sich manifestiert, verhält sich der Betreffende wie ein Tier. Das heißt, dass sich die Leute auf einmal wie Schlangen, Wildschweine oder Elefanten und dergleichen verhalten. In diesem konkreten Treffen war das zwar nicht der Fall, doch einer der Missionare, mit dem wir zusammenarbeiteten, erzählte uns, eine Lehrerin sei zu ihnen gekommen und hätte um Befreiung gebeten. Es war eine ehrbare, gebildete, gut gekleidete Frau. Ihr Problem war, dass ihr Mann Elefantenjäger war. Und als sie den Elefantengeist befahlen, aus der Frau auszufahren, war sie auf einmal auf allen Vieren, krabbelte zur Tür hinaus, ging zu einem Baum, stemmte sich mit der Stirn gegen den Baum und versuchte, ihn umzudrücken. Genau so würde sich ein Elefant verhalten, eine Lehrerin jedoch in aller Regel nicht. In dieser Lehrserie damals waren die Dämonen auf jeden Fall das dritte Thema. Und dann hatte ich den Eindruck, ich könnte den Zuhörern nun helfen, den Heiligen Geist zu empfangen. Doch wenn so viele Dämonen herumschwirren, weiß man nicht, was sich manifestieren wird. Und deshalb leitete ich die Menschen an, den Heiligen Geist zu empfangen und in Zungen zu reden. Ich sagte, ich werde euch nun in ein Gebet leiten. Wenn ihr das Gebet gesprochen habt, dann sollt ihr nicht mehr in eurer Muttersprache weiterbeten. Ich werde dafür beten, dass ihr den Heiligen Geist empfangt. Als nächstes möchte ich dann, dass ihr in einer neuen Sprache sprecht. Als wir an diesen Punkt kamen, herrschte ungefähr eine Minute lang Stille. Dann fing ein Mann rechts von mir an, in Zungen zu reden. Und das war so, als hätte jemand einem fast den Boden ausgeschlagen. In den darauffolgenden 5 Minuten sprachen mindestens 4000 Menschen gleichzeitig in Zungen. Seht ihr, all das baute sich auf die Grundlage des Kreuzes auf. Wenn ich diese Grundlage legen kann, bin ich absolut zuversichtlich, was den weiteren Aufbau betrifft. Doch sehr oft hat man eben nicht die Zeit, dies gründlich zu machen. Nun wollen wir den aktuellen Aspekt des Tauschs gemeinsam sprechen. Galater 3, 13 bis 14. Seid ihr bereit? Jesus wurde zum Fluch, damit wir den Segen empfangen würden. Noch einmal. Jesus wurde zum Fluch, damit wir den Segen empfangen würden. Nun machen wir es ganz persönlich. Jesus wurde zum Fluch, damit ich den Segen empfangen würde. Ganz genau. Preis dem Herrn. Ich denke, wir haben noch die Zeit, uns mit einem weiteren Aspekt des Tauschs am Kreuz zu beschäftigen. Das gehört im Grunde zur Befreiung vom Fluch dazu. Aber es ist so speziell, dass ich es separat behandeln möchte. Wir lesen zwei Bibelstellen zusammen. Merkt euch diese beiden Stellen und trennt sie nicht voneinander. 2. Korinther 8,9 und 2. Korinther 9,8. Das kann man sich leicht merken, wenn man die eine weiß, kommt man auch auf die andere leicht. In 2. Korinther 8,9 heißt es, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Du brauchst kein Theologe zu sein, um den Tausch zu erkennen. Jesus wurde arm, damit wir reich würden. Religiöse Menschen tun sich oft schwer, das zu sagen, aber so steht es hier. Jesus wurde arm, damit wir reich würden. Ich werde das später noch vertiefen, das ist erst der Anfang. Schlagt nun 2. Korinther 9,8 auf. Ruth, kommst du bitte zu mir herauf? Wir haben nämlich etliche Bibelstellen, die wir regelmäßig gemeinsam bekennen, denn Jesus ist ja der hohe Priester unseres Bekenntnisses. Habt ihr das gewusst? Das ist ein Bekenntnis, das wir, wie ich meine, fast jeden Tag gemeinsam sprechen, denn wir haben einen sehr großen Dienst, der durch Radioprogramme in 6 Sprachen, durch Kassetten und Bücher fast die ganze Erde erreicht. Die finanzielle Last ist sehr, sehr groß. Doch Gott sei Dank brauchen wir die Last nicht zu tragen. Wir haben jemanden, der die Last trägt. Das ist unser Bekenntnis, aber wir lesen die Stelle zunächst so, wie sie hier steht, 2. Korinther 9,8. Gott aber ist fähig, auf euch überströmen zu lassen jede Gnade, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überströmt zu jedem guten Werk. Was für ein erstaunlicher Vers! Im Griechischen taucht das Wort überströmen 2-mal, das Wort alles 5-mal in diesem einen einzigen Vers auf. Man könnte es nicht eindringlicher formulieren. Paulus sagt, Gott ist fähig. Glauben wir, dass Gott fähig ist? Wir müssen darüber Klarheit haben. Glaubst du, dass Gott fähig ist? Glaubst du das wirklich? Gott ist fähig, Gnade überströmen zu lassen. Wir können sie uns nicht verdienen, versteht ihr? Wir empfangen sie im Glauben. Das ist nicht unser monatliches Einkommen, sondern Gnade, die auf uns überströmt, damit wir in allem, alle Zeit, alle Genüge haben und überströmen zu jedem guten Werk. Im Griechischen ist alles und jedes dasselbe. Deshalb steht hier 5-mal alles. Ruth und ich machen ein persönliches Bekenntnis aus diesem Vers. Jedes Mal, wenn wir an die Summen denken, für die wir verantwortlich sind, sagen wir diesen Vers. Wir beziehen ihn auf uns ganz persönlich. Versteht ihr? Anstelle von ihr sagen wir. Gott aber ist fähig, auf uns überströmen zu lassen jede Gnade, damit wir in allem, alle Zeit, alle Genüge haben und überströmen zu jedem guten Werk. Ich möchte euch auf 2 Wörter in diesem Vers hinweisen. Genüge und überströmen. Wir müssen verstehen, in welchen Dimensionen Gott denkt, wenn er uns das alles zur Verfügung stellt. Ein kleines Beispiel hierzu. Du bist eine Hausfrau und möchtest Lebensmittel im Wert von $50 einkaufen. Ich weiß nicht, wie viel man heutzutage für $50 bekommt, wie dem auch sei. Du gehst in das Geschäft mit $40 in der Tasche. Du kaufst ein, hast jedoch nicht genug. Wenn du mit $50 in den Laden gehst, hast du genug bzw. Genüge. Doch wenn du $60 in der Tasche hast und für $50 Lebensmittel einkaufst, dann hast du überströmend. Das ist dieses Überströmen, der Überfluss. Das Wort Überfluss hängt im Original mit dem Wort für Welle zusammen. Es heißt, dass diese Welle über dich hinwegströmt und dann auch noch auf andere übergeht. Ich möchte euch nochmal kurz zu 5. Mose 28 zurückführen und euch die alttestamentliche Version dieses Aspekts präsentieren. Wisst ihr noch, was ich über 5. Mose 28 sagte? Es ist das Kapitel mit den Flüchen. Mittendrin in den Versen 47 bis 48 finden wir den Fluch der Armut, wie ich ihn nennen möchte. Und ich weiß, dass es Christen gibt, die hierüber anderer Meinung sind. Ich muss jedoch sagen, dass ich von der Bibel her davon überzeugt bin, dass Armut ein Fluch ist. Wenn sie kein Fluch ist, warum ringst du dann darum, sie loszuwerden? Wenn Armut ein Segen ist, warum jagst du ihr dann nicht nach? Es gibt Leute, die das tun, und ich respektiere zumindest ihre Beweggründe, aber ich halte das für unbiblisch. Dieser Fluch steht, wie gesagt, in der Auflistung der Flüche und lautet so: Dafür, dass du dem Herrn, deinem Gott, nicht mit Freude und mit fröhlichem Herzen gedient hast, wegen des Überflusses an allem. Das ist der Wille Gottes, dass du ihm mit Freude und fröhlichem Herzen dienst, wegen des Überflusses an allem. Die Alternative: Wirst du deinen Feinden, die der Herr gegen dich senden wird, dienen in Hunger und Durst, in Blöße und in Mangel an allem. Das ist ein Fluch. Hunger, Durst, Blöße und Mangel an allem. Wie würdet ihr das mit einem Wort zusammenfassen? Armut, absolute Armut. Wenn man hungrig, durstig und nackt ist und an allem Mangel hat, kann die Armut nicht mehr größer sein. Ist das ein Fluch oder ein Segen? Ein Fluch. Bist du dir sicher? Bist du dir wirklich sicher, dass es ein Fluch ist? Ich möchte euch von einer Offenbarung berichten, die Gott mir geschenkt hat. Das geschah vor etlichen Jahren in Neuseeland, einem meiner Lieblingsländer. Meine erste Frau und ich waren eingeladen worden, dort zu dienen. Und man sagte uns, man würde die Kosten für die Hin- und Rückreise übernehmen. Als wir dort ankamen, hatten die Leute jedoch nicht genügend Geld. Deshalb sagten sie, wir werden für eure Reisekosten sammeln und du predigst. Also hielt ich vorab eine Predigt über das Spenden. Ich führte eine Reihe von Bibelstellen auf und erklärte die biblischen Prinzipien. Ich ging Schritt für Schritt durch und hielt mich an mein Skript und zitierte die Bibelstellen. Doch auf einmal kam mir etwas Neues in den Sinn. Während ich so predigte, zeigte mir der Heilige Geist vor meinem inneren Auge Jesus am Kreuz. Als ich die Liste der Flüche der Armut durchging, erkannte ich, dass jeder Einzelne auf Jesus zutraf. Er war hungrig. Er hatte 24 Stunden lang nichts gegessen. Er war durstig. Einer seiner letzten Sätze war: Mich dürstet. Er war nackt. Sie hatten ihm all seine Kleider weggenommen. Und er hatte Mangel an allem. Er hatte buchstäblich nichts mehr. Er wurde in einem geliehenen Leichentuch im Grab eines anderen bestattet. Hungrig, durstig, nackt und Mangel an allem. Warum? Weil er den Fluch der Armut tilgte. Der Fluch der totalen Armut wurde getilgt, als Jesus am Kreuz starb. Warum tilgte er den Fluch der Armut? Damit wir Überfluss haben würden. Ich bevorzuge das Wort Überfluss. Man könnte auch Reichtum sagen, doch Überfluss und Reichtum sind nicht dasselbe. Überfluss heißt, dass man genug für sich selbst hat und noch anderen etwas abgeben kann. Jesus sagte, geben ist seliger als nehmen. Weil du ein Kind Gottes bist, möchte Gott nicht, dass du nur auf der niedrigeren Ebene des Segens lebst und immer nur nimmst. Deshalb schenkt er dir Überfluss, damit du etwas hast, das du geben kannst und somit noch größeren Segen empfängst. Ich glaube nicht, dass das Neue Testament den Schluss nahelegt, dass alle Christen einen Cadillac oder einen Rolls-Royce fahren werden. Ich bin mir auch nicht sicher, ob alle Christen ein dickes Bankkonto haben sollen. Aber ich glaube, dass alle Christen Überfluss haben sollen. Genug haben und noch etwas übrig, nicht für dich selbst, sondern für jedes gute Werk. Das ist meiner Auffassung nach der Standard der göttlichen Versorgung für sein Volk. Viele Menschen glauben, Jesus sei während seines Dienstes auf Erden arm gewesen. Ich nicht. Er hatte zwar nicht viel Bargeld, aber er hatte nie einen Mangel. Jeder, der 5000 Menschen in der Wüste speisen kann, ist nicht unbedingt arm. Und wenn er Geld für die Steuer brauchte, ging er nicht auf die Bank, sondern zum See und holte das Geld einem Fisch aus dem Maul. Ob ich es von der Bank oder aus einem Fisch hole, wo ist da der große Unterschied? Ich kommentiere den Dienst Jesu auf Erden so: Er hatte nicht viel Bargeld, benutzte dafür immer die Kreditkarte seines Vaters. Das wurde immer honoriert. Er erinnerte seine Jünger daran, wie es war, als er sie aussandte und sagte: Hattet ihr irgendeinen Mangel? als ich euch ohne Geldbeutel, ohne Tasche und ohne Stab aussandte? Was sagten sie? Nein. Ich kenne Missionare, die ein Auto haben, ein festes Gehalt, denen man ein Haus zur Verfügung gestellt hat und die dennoch in vielem Mangel haben. Es geht also im Endeffekt nicht darum, wie viel du auf der Bank hast, sondern es geht um deine Beziehung zum Herrn. Ich denke, wir haben noch Zeit, uns dies einzuprägen. Machen wir erst die linke und dann die rechte Seite. Ich mache es euch einmal vor, weil ich möchte, dass ihr die richtigen Worte verwendet. Jesus trug unsere Armut, damit wir Anteil an seinem Überfluss haben würden. Könnt ihr das akzeptieren? Ist das eine faire Zusammenfassung der biblischen Lehre? Nun gemeinsam. Jesus trug unsere Armut, damit wir Anteil an seinem Überfluss haben würden. Jesus trug unsere Armut, damit wir Anteil an seinem Überfluss haben würden. Wie gewohnt beziehen wir die Worte nun auf uns persönlich. Das könnte den Verlauf deines Lebens grundlegend ändern. Die Worte, die du nun sagen wirst, könnten eine dauerhafte Veränderung in deiner alltäglichen Erfahrung bewirken. Wir sagen nun meine und ich. Jesus trug meine Armut, damit ich Anteil an seinem Überfluss haben würde. Gut, wir haben gerade noch Zeit, dass Ruth und ich euch 2. Korinther 9,8 beibringen können. Denn es ist doch unfair, wenn wir beide alles haben. Warum solltet ihr nicht auch alles haben? Wisst ihr, als ich 65 war, sagte ich in Bezug auf meinen geistlichen Dienst, ich denke, ich sollte anfangen, daran zu denken, mich zur Ruhe zu setzen. Ich sagte zu den Leuten, die den Dienst organisieren, ab jetzt spiele ich mit dem Gedanken, mich zur Ruhe zu setzen. Wenn ich sie heute daran erinnere, lachen sie nur, weil die nach außen gerichteten Arbeiten unseres Dienstes im vergangenen Jahr eine Steigerung von 200 oder 300% erfahren haben. Und ich selbst bin heute aktiver als je zuvor in meinem Leben. Ich sage das, weil wir eine gewaltige finanzielle Verantwortung haben. Ich will euch gar keine Einzelheiten nennen. Wenn ihr uns ansieht und meint, wir sind nur zwei Leute, die in der Welt herumreisen, dann wisst ihr nicht Bescheid. Und ich weiß, wie man Geld auftreibt. Man reist herum, hält Konferenzen, präsentiert die Bedürfnisse des Dienstes und verkauft Lehrmaterial. Und ich habe viel Lehrmaterial zu verkaufen. Doch Gott gab uns den Auftrag, in erster Linie zu den Menschen zu gehen, die nichts haben, also zu den Bedürftigen. Ich habe deshalb einen kleinen Handel mit dem Herrn gemacht und gesagt, Herr, wenn ich das tue, dann verlasse ich mich darauf, dass du dich auf übernatürliche Weise um die Belange unseres Dienstes kümmerst, ohne dass ich herumreisen und jedermann erzählen muss, wie viel wir brauchen. Und die Grundlage unserer Versorgung ist 2. Korinther 9,8. Deshalb werden Ruth und ich diesen Vers noch einmal gemeinsam proklamieren und dann geben wir euch das Vorrecht mitzumachen. Ich rate euch von Jugend mit einer Mission, diesen Vers auswendig zu lernen. Früher hieß es immer YWAM, die Abkürzung von Youth with a Mission, bedeutet eigentlich Youth without any money, Jugend ohne Geld. Doch das stimmt nicht. Sie haben ja überall Schlösser. Wenn du Überfluss möchtest, dann geh zur Jugend mit einer Mission. Nun, jetzt sprechen wir es einmal vor und dann sprechen wir es gemeinsam. Gott aber ist fähig, auf uns überströmen zu lassen, jede Gnade, damit wir in allem, alle Zeit, alle Genüge haben und überströmen zu jedem guten Werk. Nun sprechen wir es Stück für Stück vor und ihr könnt es dann jeweils nachsprechen. Und denk dran, du sprichst nicht zum Hinterkopf deines Vordermanns, sondern du sagst das, was du sagst, in die unsichtbare Welt hinein. Das ist dein Bekenntnis vor Engeln, vor dem Herrn und vor den Dämonen. Okay? Seid ihr bereit? Gott aber ist fähig. Einen Augenblick. Sprecht bitte erst nach uns, nicht mit uns. Wir fangen nochmal an und ihr sprecht uns Stück für Stück nach. Gott aber ist fähig, auf uns überströmen zu lassen. Jede Gnade, damit wir in allem, alle Zeit, alle Genüge haben und überströmen zu jedem guten Werk. Wir haben noch 30 Sekunden, diesmal sagen wir das alle gemeinsam. Seid ihr bereit? Gott aber ist fähig, auf uns überströmen zu lassen jede Gnade, damit wir in allem, alle Zeit, alle Genüge haben und überströmen zu jedem guten Werk. Preis dem Herrn.